Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Herzlich willkommen beim PLC-Podcast Leaders Learning und ich bin wieder Gerhard Moser und freue mich, dass du dabei bist. Und heute ist bei mir der Geschäftsführer der Pangl Football Group, Georg Pangl himself. Lieber Georg, eine große Freude, dass du da bist und ich freue mich auf ein richtig spannendes Gespräch über 35 Jahre Fußball und ich glaube, da gibt es sicher das eine oder andere bemerkenswerte Geschichte auf gut Deutsch oder die eine oder andere richtig krasse Anekdote, auf die freue ich mich schon mit dir.
Ich mich auch. Servus, lieber Gerhard. Hallo an alle PLC-Mitglieder und noch werdende Mitglieder. Die Freude ist ganz auf meiner Seite und ich glaube, die Zeit wird uns zu knapp werden, um all die Geschichten und Ansätze, die wir da beide haben, unterzubringen.
Ich ahne es. Sag, lieber Georg, als Einstiegsfrage, quasi, welche Weggabelungen hast denn du in deinem Leben genommen? Bist du jetzt vor 5 Jahren, glaube ich, hast du mir vorher gesagt, die Pangl Football Group gegründet hast. Da hat es doch sicher einige Pässe und Spielzüge gegeben.
Also wenn ich es auf den Punkt bringen darf, es waren 4 entscheidende Anrufe. Klingt blöd. Ich habe mich nirgends beworben. Ich wurde angerufen vom ÖFB im Jahr 1985. Jetzt weiß man, wie alt ich bin. Da war ich knapp 20. Hat darin geendet, weil ich in der Hack Klassensprecher war und in der Schulauswahl gespielt habe, dass ich dann zum ÖFB gekommen bin. Vom ÖFB hat mich angerufen die UEFA, der Zuständige für die Champions League, weil ich da nebenbei mitgearbeitet habe. Dann bin ich in die Schweiz übersiedelt. In der Schweiz hat mich ein gewisser Martin Bucher im Auftrag von Frank Stronach angerufen. Dann wurde ich 10 Jahre Bundesliga-Vorstand. Und als ich dort beschlossen habe, innerlich aufzuhören, hat mich ein Headhunter aus London angerufen, ein gewisser Paul Nolan. Und der hat mich dann für 5,5 Jahre wiederum in die Schweiz zu den European Leagues als Generalsekretär vermittelt. Also das waren so die Milestones, wenn man das rückblickend betrachten will, die mein Leben ausschließlich jetzt auf Fußball basieren und natürlich privat. Das Wichtigste für mich ist die Familie, meine Kinder, meine Frau, da eben durch ein unglaublich privilegiertes, wunderschönes Leben führen haben lassen.
Das klingt jetzt alles nur wie so in einem Beisatz, das sind ja richtig große Meilensteine. Und ich meine, das ist ja wirklich die wortwörtlich die Champions League, wo du unterwegs warst und bist. Nimm uns vielleicht so in diese Abschnitte noch so ein bisschen mit, wenn du es retrospektiv auch betrachtest, ne? In die Zeit rein, was hast du vielleicht so aus jedem Abschnitt dann auch so für dich persönlich mitnehmen können? Was ist für Erfahrungen hast du mitgenommen in den nächsten und so weiter?
Also wenn ich beginnen darf mit den ersten 17 Jahren, die mich sehr geprägt haben beim Österreichischen Fußballbund, dann waren da eben auch einige persönliche Beziehungen mit ganz tollen Menschen, unter anderem mit einem Paul Kluderwatz, der leider vor einigen Jahren verstorben ist. Der war Trainer, ich war Teammanager. Und was wir beide erleben haben dürfen, das war unglaublich. Oder auch Bruno Betze, Didi Constantini, Friedel Gonzile, also alles Größen, die ich mit 13, 14 Jahren bewundert habe und wo ich mir nie gedacht hätte, dass ich im Leben mit denen jemals einen Satz wechseln darf. Und dann habe ich mit denen Wochen und Monate und Jahre meines Lebens verbracht, wenn man so will, bei diversen Endrunden und bei Spielen. Also das war unglaublich, was ich da lernen durfte von diesen Persönlichkeiten. Bis hin dann zum Hans Krankl, der Teamchef war, wo ich dann nach dem Otto Baric, wo ich schon Teammanager war beim Nationalteam, dann Hans Krankl, mein Idol, und dann sitzt jeden Tag mit deinem großen Idol auf einem Espresso und plauderst und fliegst zur Auslosung der Euro nach Porto damals für die Euro 2004 und so weiter. Also unglaublich, was ich da erleben durfte. Und als ich dann den Anruf von der UEFA erhalten habe, wo ich ja nebenbei als Venue Director tätig war, weil ich eine wunderbare U16-Europameisterschaft als Turnierdirektor in Österreich mit vielen, vielen Unterstützern organisieren durfte und dafür belohnt wurde. Dann bin ich eben in die Schweiz gegangen und der Hans, das war wirklich einer meiner ganz, ganz großen Vorbilder, als ich ihn gefragt habe, so Hans, ich bin jetzt so glücklich, das Nationalteam, du, ich darf Länderspiele organisieren, wir sind unterwegs und so weiter. Und der Hans hat gesagt, der Lieblingssekretär, hat er immer gesagt, wenn dich die UEFA wählt, dann musst du dorthin gehen. Das ist so wie bei mir, als der FC Barcelona mich wollte, dann musste ich gehen. Und das war auch ein weiser Rat vom Hans. Wie gesagt, das war top. schönste Zeit meines Lebens mit dem Hans. Und dann bin ich in die Schweiz gegangen, war natürlich ganz anderes Kaliber, Champions League, wie du vorher gesagt hast, und die Finalspiele 2003 in Old Trafford, Theatre of Dreams. Ich glaube, da war ich in der Vorbereitung in diesen 1,5 Jahren mindestens 30 Mal dort. Also ich habe jede Sitzreihe auswendig gekannt, jeden Quadratmeter im Stadion. Klingt jetzt im Nachhinein ein bisschen überspitzt, aber das ist eben dann dieser professionelle Zugang mit einem Team von in der Anfangsphase 50, 60 Leuten bis hin zu 1.000, 2.000, 3.000, ohne jetzt die Polizisten und Sicherheitsleute dazu zu rechnen. Und das dann auch 2004 auf Schalke. Also bei der UEFA habe ich dann richtig gelernt, was es heißt, so ganz, ganz tief hineinzutauchen in die Themen, mit vielen Experten zu arbeiten. Und als wir dann übersiedeln wollten, meine Frau und ich, bevor noch die Kinder gekommen sind, ging es eben zurück in die Bundesliga. Dann war ich wieder in Österreich und was ich da erlebt habe, ich habe es auch in einem Buch niedergeschrieben, also vom Bankrott, wo ich begonnen habe, dass wir nicht einmal die Löhne haben zahlen können, bis zu einer Aussage eines Aufsichtsratsmitglieds nach 2 Wochen, ja du, wenn ich das Geld nicht kriege, bist angesagelt, bis hin zu Wettskandal, wo man eben dann gestählt wird, auch Richtung Medien auftreten und wo man dann auch in der ZIP um 7:30 Wettskandal und Bangl und so weiter. Also es war sowas von lehrreich, bis dann wiederum der letzte Abschnitt dann in der Schweiz 5,5 Jahre erfolgt ist auf höchster Ebene mit Gianni Infantino, dem FIFA-Präsidenten, Alexander Ceferin, also die Top-Leute im Weltfußball und im europäischen Fußball. Und dort sitzt man dabei als der Generalsekretär der European Leagues Vereinigung, wo die La Liga, die DFL, die Premier League alle dabei sind. Also das war ein Niveau, wo ich sage, unglaublich rückblickend, als ob es ein Film gewesen wäre. Und also ich hoffe, ich habe jetzt die Antwort halbwegs ein bisschen zusammengefasst. Ich habe irrsinnig viel mitnehmen können für mich persönlich, was Resilienz betrifft, was Professionalität betrifft, was vieles mehr mir da wirklich ich mir aneignen konnte und bin sehr, sehr dankbar dafür.
Ja, lieber Georg, du hast das gerade angesprochen. Ne? Das glaube ich noch. Also an was würdest du das konkret festmachen, was du vielleicht so mitgenommen hast? Was hat es dich wirklich konkret gelehrt? Ich meine, du hast jetzt Resilienz angeschnitten oder andere Sachen. Was war wirklich so das, wo du sagst, so, das waren so die 3 Sachen, die du für dich wirklich persönlich aus dieser Zeit mitgenommen haben, die sie geprägt haben und wo du sagst, okay, das waren, ja, vielleicht Fähigkeiten, die du dir durch das angelernt hast oder lernen musstest? Oder, ja.
Ja, in jedem Fall. Ich bin eher ich war ein zurückhaltender Typ. Ich habe eher den anderen den Vortritt gelassen, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe nie die Bühne gesucht. Aber was ich gelernt habe, ist eben, um ein Team führen zu können, und du kommst in der Position bei der UEFA, da sitzen 30 Leute im Raum, bis hin zum CEO von Manchester United, der David Gill, mit dem ich immer noch freundschaftlich verbunden bin und viele andere. Und wenn du dort nicht performst, wie man so schön sagt, dann musst du zusammenbocken und nach Hause gehen und dann bleib zu Hause und geh nie mehr weg. Also das war schon Faktum, du musst aus dir rausgehen, du musst dort bestmöglich und professionell, ich wiederhole das Wort, performen, das ist eben dieses Leadership. Du musst bereit sein zu delegieren und dich auf ein Team zu verlassen. Und das waren alles Profi rund um dich. Das war trotz aller schwerer Last, die man auf den Schultern hat, war es trotzdem immer eine Freude, mit diesen Profis zu arbeiten. Resilienz haben wir schon gesagt. Und auch das Menschliche, das glaube ich, darf man nie vergessen. Wir haben alle irgendwann einmal vielleicht einen schlechteren Tag oder was auch immer. Da muss man dann auch die Teamplayer mit abholen. Wenn es gut geht, muss man es vielleicht ein bisschen bremsen, sogar auch im Fußball. Wenn es nicht so gut geht, ist man gerade der Leader, der dann die anderen auffängt. Und was natürlich auch wichtig war international, sind die Sprachen. Ich liebe Sprachen. Ich habe Gott sei Dank in Englisch mit 1 maturiert an der HAK in Eisenstadt, Französisch 2, habe nebenbei mir im Italienisch, Spanisch, Portugiesisch jetzt so mit Apps angeeignet. Ich liebe es in anderen Ländern. Selbst wenn man nur Guten Morgen, Bitte und Danke sagen kann, hat man schon wieder eine Wertschätzung gegenüber dem Kellner, wem auch immer, erwiesen. Und das gehört so alles dazu. Das ist so ein richtiges Package. Und da könnten wir jetzt von einer Ebene in die nächste gehen. Aber wie gesagt, die 35 Jahre Fußball haben mich sehr, sehr geprägt. Und über allem steht, wie gesagt, die Dankbarkeit.
Ja, total schön. Du hast jetzt die Sprache natürlich angesprochen. Auf der anderen Seite ist es ja, glaube ich, auch ein extremes Kulturthema, was da zusammenkommt. Welche Erfahrungen hast du da gemacht auf der Spielerseite, aber auch eben auf der Funktionärseite und ganz oben? Da die unterschiedlichsten Kulturen, weil ich denke mal, die Engländer oder die Spanier oder die Österreicher oder die Deutschen, da clashen ja, sagen wir jetzt einmal ganz umgangssprachlich, unterschiedlichste Kulturen und Zugänge aufeinander. Und wenn du, so wie du sagst, da in ganz oben unterwegs bist, wo du alle unter einen Hut bringen musst, wie hast du es gemacht?
Ja, das ist das eine. Das andere, wo ich auch viel lernen durfte, als Venue Director, wo man eben bei den Champions League Spielen vor Ort war, 3-4 Tage, das war das eine, und später dann als UEFA Delegiert oder auch für die FIFA, wo man dann mehr der Politiker war und die Arbeit von vielen anderen gemacht worden ist, dann war es schon das Wichtigste, was ich von Haus aus eigentlich von meinem Elternhaus mitbekommen habe, war die Empathie. Wenn ich wohin komme, dann bin ich nicht jetzt der, weil ich von der UEFA bin, der große, wie auch immer, Superstar, sondern ich komme dorthin als der Georg Pangl mit seinen Werten, die mir ganz, ganz wichtig sind. Und je bescheidener man dann auftritt und vielleicht auch anderen den Vortritt lässt, so wie es auch, und ich bin auch gläubig, muss ich ganz ehrlich sagen, wie es auch in der Bibel steht, setz dich hinten hin und wenn du vorgeholt wirst, macht es mehr Sinn als wie umgekehrt. Also mit einer demütigen, dankbaren, wertschätzenden Haltung den Leuten zu begegnen, das war ganz, ganz wichtig. Und wie du gesagt hast, die kulturellen, sozialen Elemente eines Volkes, die zu erleben, wo ich immer wieder sage, der Fußball ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ob das jetzt die Engländer sind am Rasen oder, man weiß es ja, die Nordländer, die Südländer und so weiter, da gibt's ja, da kann man ja vieles, vieles herauslesen, wenn man das sehr bewusst macht. Das war dann schon eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Und ganz interessant war natürlich im Zuge meiner Tätigkeit auch eine Bekanntschaft mit einem sehr, sehr guten Freund, der aus Japan damals sich für die Weltmeisterschaft als Host City angeboten hat. Die waren bei uns in Wien. Ich habe die empfangen, habe es dann auf ein Wiener Schnitzel und auf eine Sache dort eingeladen. Und dann kam natürlich die Gegeneinladung. Und das zu lernen, und ich habe wirklich Japan als Land mit den Leuten, mit der Kultur sowas von schätzen und lieben gelernt, dass man dann sogar die Hochzeitsreise in Okinawa eine Woche und dann in Kyoto, Kobe und auch kurz in Tokio verbracht haben mit unserem Freund. Und wenn der dir dann zeigt, wo du normal der Sprache und der Zeichen nicht mächtig bist, ein Land dann so kennenzulernen, das war für mich unglaublich. Und wie gesagt, dazu gab es eben die diversen Kongresse, ob das in Brasilien war, in Sao Paulo, oder eine Reise nach Mexico City zu einem Ausscheidungsspiel und. Also, und wir Österreicher, in dem Fall sogar wir Burgenländer, aber doch wir Österreicher, wir kommen mit unserer Art, glaube ich, ganz, ganz gut an, und wir sind verbindend, wir sind doch demütig und da hilft uns auch, dass wir auch als Land jetzt geografisch mitten im Herzen von Europa liegen und dafür alles offen sind. Das hat mir persönlich auch schon sehr, sehr viel geholfen.
Wow, voll schön, man, wenn du das so sagst. Du hast das zuerst so fallen lassen, eben du siehst die Kulturunterschiede am Rasen, am Feld draußen. Hast du ein paar Beispiele zufällig so parat, sag jetzt einmal, an was man das festmacht? Wo man sieht jetzt, du hast die Nordländer angesprochen oder die Spanier und so weiter. Wo sieht man die Unterschiede am Rasen?
Also jetzt wortwörtlich, um beim Rasen zu bleiben, ich meine, man weiß es ja, dass in England der Rasen tatsächlich heilig ist. Also bei uns, wenn du irgendwo drauf gehst, drüber gehst, ist nicht wirklich ein Problem. Ich war jetzt vor 4-5 Wochen in Dortmund dienstlich, und da haben wir, obwohl ich da auch 2 Jahre als Venue-Direktor tätig war und ich kannte das Stadion mit einer anderen kleinen Gruppe an da ging es um Marketing, hat uns der dann eben unten auf Spielebene geführt. Da, wenn du da mal draufsteigst, ist nichts. Ich schwöre es, in England, nicht weil ich es aus eigener Erfahrung von Manchester United weiß, aber ich war auf vielen Spielen in England, da ist der Rasen heilig. Und das ist so ein Ausdruck auch dieser Professionalität, und England ist ja das Mutterland des Fußballs, was dort an Professionalität und jetzt natürlich auch mit den vielen Milliarden, die die Premier League einnimmt weltweit aus den Medien, was dort zelebriert und gelebt wird, das ist halt einzigartig. Und demgegenüber steht halt dann, das meine ich jetzt gar nicht abwertend, ich war auch unter Anführungszeichen in Albanien, wo das Land eine wunderbare Entwicklung gemacht hat und uns jetzt, glaube ich, in vielen Bereichen schon überholt hat, aber das war im vor mehr als 25, fast 30 Jahren, damals das erste Mal in Tirana eben oder auch mit dem Nachwuchs da in verschiedensten Ländern in der Provinz draußen, wo halt dann da das Fußballfeld quasi auch gestetten war, wo man aufpassen hat müssen, dass man sich nicht verletzt. Also da gab es schon eine unglaubliche Spannweite von Top-Professionalität bis einfach Grassroots, wie man sagt, bis Amateur-Nachwuchsfußball. Und dazwischen, wie gesagt, gab es wieder unzählige Beispiel, und auch das Verhalten, wie gesagt, am Spielfeld ist eben so, dass eben die verschiedensten Länder Charaktere oder die Menschen der verschiedenen Länder auch am Spielfeld irgendwo zum Ausdruck kommen. Das ist so. Oder wenn es um Sitzungen geht, in Norwegen hast du halt kein Problem, da ist alles locker, wunderbar, da geht das runter, wie wenn man die Fiedel auspackt. Und dann gibt es wiederum Länder, wo man halt auch ein bisschen, ich sage jetzt einmal, potenzielle Gefahren fürs Spiel dann entsprechend zelebriert. Und da merkt man auch dann den Zugang. Und mein Glas ist halt immer halb voll. Ich bin immer äußerst optimistisch, auch wenn es dann, wie ich es selbst erleben durfte in der Türkei damals, bei Galatasaray gegen Juventus. Damals wurde ein gewisser Herr Öcalan inhaftiert. Jetzt hat er ja die PKK seit kurzem, die haben sie ja aufgelöst, waren ja irgendwo in der Türkei als Terrororganisation eingestuft. Und damals fand dieses Spiel statt, wo ich als Venue-Direktor zuständig war und von CNN, ich weiß nicht über welche Fernsehstationen, wo die Panzerwege im Hintergrund standen sind und die ich glaube, tausende Soldaten und Polizisten. Also da erlebt man schon einiges. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht abdrifte von einem zum anderen. Aber
das du bist in einem extrem spannenden Thema drin, weil was mir da jetzt auf der Lippe liegt, ist, warum oder was macht Fußball so emotional und dass Menschen und Kulturen da, sage ich jetzt mal, und Fans, die einen, ich sage jetzt einmal, bekriegen sie immer, die anderen lieben sich etc. und was man jetzt von anderen Sportarten zum Teil nicht so kennt. Ne? Warum ist das aufgrund von der Kultur, vom Sport an sich? Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Also warum emotionalisiert dieser Sport so extrem, so viele Massen und heizt die Gemüter teils sehr positiv und auf der anderen Seite aber auch sehr negativ, weil du jetzt die Panzer angesprochen hast, so auf? Mehr denn jede andere Sportart, ne?
Ja, die Panzer, nur kurz zu erklären, das war damals aufgrund der politischen Situation, dass das nicht
überkommt,
wegen der möglichen, was auch immer, Anschläge und so weiter.
Yeah.
Aber der Fußball selbst, und du bist zwar, glaube ich, Bergsteiger und Extremsportler, aber du hast ja auch Bezug zum Fußball, so wie wir auch in Österreich 9 Millionen Teamchefs haben. Ja, das beginnt ja, wenn man irgendwo, was ja heute selten ist, aber trotzdem, wenn ich auch oft da mit unserer Labrador-Dame laufen gehe und ich laufe am Sportplatz vorbei, hast du Gott sei Dank noch immer ein paar Buben und Mädels, die spielen. Und auch da geht's beim kleinsten Spiel geht's ums Tor und ums Siegen. Und das hat halt Gott sei Dank diese wunderbare Sportart an sich, dass es eben dann weitergeht im Amateurbereich bis hin zum Profi, wo eben dann die Massen, wie du richtig sagst, die halt Woche für Woche aufs Spiel hinfiebern, die alles unterordnen vom Outfit über die Jahreskarte und so weiter und wo die Fans wirklich die Götter sind für so viele Menschen weltweit. Das ist ja wunderschön. Und wenn's halt dann, was halt leider Gottes auch ab und zu vorkommt, wenn es ein bisschen ausartet, dann vielleicht auch deswegen, weil man oft im Fußball doch den Rahmen von manchen Clubs ja nicht genau definiert. Weil wenn ich sage, schaut, da ist die Linie, da ist die rote Linie, bitte nicht überschreiten und nicht, ich weiß nicht, was am Platzsturm und irgendwas reinschmeißen und anpöbeln und homophobe Gesänge und so weiter. Wir kennen es ja leider Gottes, diese negativen Auswüchse. Dann ist das Schönste, was es gibt. Und wenn es ein bisschen ausartet, dann muss man halt wiederum die Führungspersönlichkeiten der Vereine, die Vorbilder entsprechend heranziehen, um eben den Fans zu sagen, dass da eine Grenze überschritten worden ist. Und auch wenn man immer wieder die Ultras in den Mund nimmt, also ich habe größten Respekt vor Ultras, wenn man die Geschichte ein bisschen kennt, was da dahinter ist, welch stilvolles Verhalten und was da gelebt wird, die dann oft aus meiner Sicht vielleicht sogar zu Unrecht irgendwo in einen Topf geschmissen werden, dann hat der Fußball auch mit den Zuschauern, mit den vielen Fangruppierungen, mit den Ultras und wie sie sich alle bezeichnen, ein unglaublich tolles Umfeld, ein Potenzial, das einfach schön ist zum Anschauen. Und das haben wir wieder jetzt, wenn man England vergleicht, nach diesen Vorfällen vor gefühlt mehr als 20 Jahren, wo es ja wirklich viele Tote gegeben hat und Tribünen, die eingestürzt sind und so weiter. Wenn man jetzt schaut, in England ist es jetzt steril, sage ich jetzt einmal, wunderbar, volle Stadien mit 70.000, 80.000 Zuschauern. Aber wenn man halt Rapid auf der Westtribüne sieht oder irgendwo in südlichen Ländern, Griechenland und Co., da geht halt dann wirklich emotional die Post ab. Und auch so sieht man wieder die verschiedensten Zugänge auch der Kulturen, der Länder und der Fans. Aber wie gesagt, der Fußball emotionalisiert, das ist das Schöne und soll so sein.
Unbedingt. Und wir haben ja diese ganzen unterschiedlichen Kulturen jetzt angesprochen und jetzt warst du in unterschiedlichsten Top-Führungspositionen da drinnen. Was hast du für dich als Top-Führungskraft da mitgenommen, um wirklich auch diese Kulturen zu vereinen? Und jetzt, wo du dann auf die andere Seite, sag ich jetzt mal, gesprungen bist mit deinem eigenen Unternehmen, und wenn man vielleicht so denkt, gerade jetzt auch in der aktuellen Zeit mit, ich sage jetzt, den Krisen, die Herausforderungen, die wir weltweit haben, und liebe Menschen, die uns zuhören, die vielleicht Konzernlenker sind oder größeres oder kleineres Unternehmen haben. Was kann man von dem, was du so an Erfahrung da zusammengesammelt hast, vielleicht mitnehmen?
Wenn ich mir jetzt nur versuche, mich zu erinnern, wir haben ganz wichtige Vereinbarungen eben auch mit der UEFA damals für die European Leagues abgeschlossen, wo man mir gesagt hat, als ich dort begonnen habe zu arbeiten, ich habe das Ziel, dass wir unseren Präsidenten ins UEFA-Exekutivkomitee bekommen, das ist eben das höchste Gremium. Da hat man mir gesagt, Georg, du bist ein Träumer, vergiss das. Und das hat man wohlgemerkt vor Jahre davor auch gesagt, als ich in der Bundesliga gesagt habe, wir wollen den Kollektivvertrag abschließen. Georg, das haben von dir schon ganz andere Leute probiert. Kollektivvertrag wirst du in Österreich nie schaffen. Also um es kurz zu machen, es gibt seit damals, als ich dabei war, gibt es den Kollektivvertrag in Österreich. Und dieses unglaublich große Ziel und für viele nicht vorstellbare Ziel, als European Leagues Vertretung den Präsidenten im UEFA-Exco zu haben, das haben wir auch geschafft, als ich dann meine Tätigkeit beendet habe. Und da erinnere ich mich noch an eine Sitzung in Stockholm rund um das Finale der Europa League. Da ging es um eine Vereinbarung zwischen UEFA und den European Leagues, und da waren Top-Vertreter von der Premier League und so weiter. Und da habe ich gemerkt, dass das auch manchmal die ganz großen Persönlichkeiten vielleicht ein bisschen nervös sind. Und irgendwie der, was normal rhetorisch sowas von fliegt, unter Anführungszeichen, beginnt dann eben zu stottern. Dann schaue ich so hin, denke mir, aber es kann doch nicht sein, jetzt da ein Wort gibt das andere und ihr gebt es auch noch nach und wir geben noch. Also ein komplexer Vertrag, aber zwei Punkte waren noch strittig. Und dann habe ich mir halt erlaubt, als nur Sekretär im Vergleich zu Vorstandsmitgliedern und Präsidenten zu sagen, ja, vielleicht nur kurz, wenn ich, und das in aller Demut, wenn ich nur kurz einlenken darf, wir haben zwei Punkte, Herr UEFA-Präsident, wenn ihr einmal nachgebt und wir, ich glaube, dann treffen wir uns genau in der Mitte. Und dann habe ich wieder natürlich das Feld dem Vorsitzenden überlassen, der das dann souverän zu Ende geführt hat. Damit habe ich meinen Teil beigetragen in einem Momentum, wo du da denkst, na hoffentlich kippt es jetzt nicht. Also wenn es dann ganz eng ist, wie du gesagt hast, wenn es um Konzernlenker geht und so weiter, dann werden die Herrschaften schon auch das Gespür haben, dass es immer wieder um die Menschen geht und dass oft, ich würde es nicht sagen ein Witz, aber eine kurze Brücke, eine empathische Aussage, dann wiederum die ganze Atmosphäre ein bisschen erleichtert, was man eh versucht mit Smalltalk und so weiter. Also es ist einfach so, dass man immer Mensch bleiben soll. Die Sache ist wichtig, aber es gibt, wie du vorher erwähnt hast, es gibt Krisensituationen, was sich so auf der Welt alles abspielt. Das wollen wir jetzt gar nicht erwähnen, weil es so weh tut. Da ist ja der Fußball und all das, was wir da getan haben und was wir diskutieren, ist ja dann wirklich ein wunderbares Hobby. Also hoffen wir, dass der Fußball auch so weit verbindend sein kann, dass ein bisschen bei den Krisen, selbst wenn es nur Ablenkung ist, aber dann doch irgendwo ein bisschen die Krisen auch abgefedert und idealerweise ja, gelöst werden können.
Aber vielleicht, wie wichtig ist gerade in solchen Zeiten Sport oder Teamsport, der verbindet und der gerade unterschiedlichste Kulturen verbindet, um die Brücke nochmal zurückzuschlagen?
Also ich glaube, wenn es um das Thema Integration geht, jetzt bei uns seit einigen Jahren, wobei wir schon auch Generationen haben von Gastarbeitern und so, dann ist das eine. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Frankreich hernimmt, wie da dann eben die tollen Talente aus den Banlieues eingebaut werden oder eben aus den ehemaligen Kolonien, Algerien und so weiter, dann hat der Fußball schon eine unglaubliche Vorbildwirkung. Und wenn man heutzutage schaut, im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren, dann sieht man natürlich auch in Österreich, ich denke jetzt an den Wolfsberger AC und so weiter oder Rapid, wie auch immer, sieht man auch sehr viele farbige Spieler. Die sind halt von Natur aus mit ihren kurzen Muskelansätzen, die sind schneller und kreativer und sonst was. Also da haben wir so eine unglaubliche Integration geschafft im Fußball weltweit, muss man sagen, dass das schon wieder schön ist, wie da die Menschen zusammenrücken und verbunden werden. Und oft ist es auch dann so bei Länderspielen, dass auch gewisse Spannungen durch ein Länderspiel, auch wenn es da natürlich um den Sieg geht, aber es ist immer noch die schönste Nebensache der Welt, dass dann auch manchmal auch Krisensituationen auch entschärft werden können durch den Fußball.
Ja, total schön. Von daher, Ja, weil Sport verbindet immer, egal in welcher Form. Und das ist einfach total schön zu sehen und auch von dir zu hören. Und vor allem gerade dieser interkulturelle Austausch, glaube ich, ist was, wo man, wenn man da offen ist, einfach so viel von gegenseitig lernen kann, was einfach richtig schön ist. Und nicht im, wenn man nicht im Thron oben im Turm sitzt und sagen, wir sind die geilsten und schönsten, ne? Sondern schaut, was man von jedem mitnehmen kann. Ich glaube, das kann man aus dem, was du da erfahren hast, richtig schön mitnehmen. Sag, Stichwort auch Nachwuchs und wie siehst du Fußball in der Zukunft, sage ich jetzt mal, weil wir streichen die Sportstunden in Schulen, jetzt provokant gesagt, ist jetzt zwar nicht dein Kernthema, aber trotzdem, fast jeder hat irgendwie in jungen Jahren, außer so Leute wie ich, Fußball gespielt irgendwo und hat Kontakt gehabt und das ist einfach eine coole Schule fürs Leben, für Bewegung, für Kreativität, für Zusammenspiel, für Team schon in jungen Jahren. Ne? Und es brauchte, dass du ganz oben an der Spitze genug hast, in den Top-Clubs ja auch immer so diese breite Masse im Unterbau, dass da genug nachkommt. Wie siehst du es in Zukunft?
Auch eine sehr, sehr breit angelegte Frage. Ein paar Gedanken dazu. Tägliche Sportstunde, für mich nach wie vor ein Rätsel, dass das nicht gibt. Es würde neben den Attributen, die du genannt hast, so viel an Gesundheitskosten künftig sparen, so wie auch der Fußball mithilft durch die Bewegung gegen Adipositas und so weiter, wie all diese Themen heißen. Da ist ja der Fußball und der Sport generell wohlgemerkt, ist ja da unglaublich wertvoll und man kann es, glaube ich, gar nicht in Zahlen ausdrücken. Da passt jetzt aktuell dazu, natürlich wissen wir, dass wir alle sparen müssen, wenn man die Rede des Finanzministers gehört hat, aber dass jetzt der Sport und das Umfeld mit den Wettanbietern und so weiter, dass man da jetzt derartige Kürzungen vornimmt, so im Rasenmähermanier, das schmerzt mich persönlich schon, weil man einfach da nicht irgendwo unterscheidet, wie wichtig der Sport ist und was der Sport eben für die Zukunft leistet. Zukunft, ein Gedanke dazu, wenn es um die vielen Milliarden geht, jetzt wieder von ganz oben heruntergebrochen. Ich weiß es aus Erfahrung, dass es circa 15 Top-Vereine gibt, die den größten Teil des Sponsoringskuchens, der kommerziellen Einnahmen, für sich beanspruchen. Es ist tatsächlich eine Erhebung gemacht worden vor Jahren schon. Die 15 Top-Clubs erhalten 40% aller weltweiten Einnahmen, muss man sich vorstellen. Boah. Und die restlichen 60% werden auf tausende Clubs aufgeteilt. Und genau diese 15 Top-Clubs haben das Sagen, haben die Macht, auch in der Struktur, in der Governance, in der European Club Association, wo eben dann Richtung ihren Vorteilen entschieden wird. Wir haben jetzt auch diese für mich schon vermeintliche Super League mit der Champions League Reform, wo man jetzt eine Liga hat mit 36 Mannschaften. Also da sind jetzt gerade noch eine Handvoll kleine Vereine dabei, die es ab und zu schaffen. Und es wird immer schwieriger werden, weil die Großen so viel Geld haben und diese Schere, wie ich es immer bezeichnet habe, zwischen den Top-Vereinen und dem Rest der Vereine, die wird noch weiter auseinandergehen. Also ganz oben, wir haben jetzt da immer wieder nur, was wir schon seit Jahren sehen, die gleichen Vereine, ob das Real Madrid ist, Barcelona, PSG, wie sie alle heißen, die werden wir sehen bis zum geht nicht mehr. Und die kleineren Clubs, so wie es halt bei uns ist, werden dann froh sein, wenn sie in der Europa League oder in der Conference League tätig sein dürfen. Und jetzt höre ich schon auf, da würden wir uns auch wieder verlaufen. Aber der Unterbau, den du angesprochen hast, ist natürlich ganz wichtig. Wir haben da in Österreich eine gute Situation, wenn es jetzt vom breiten Fußball, von den kleinen Vereinen über die Fördermöglichkeiten der 10-, 12-, 14-Jährigen über die Landesauswahlen dann zu den Vereinen geht. Und da machen die Vereine mit ihren Akademien auch eine sehr, sehr gute Arbeit. Und dann kommt es wieder zu einem Punkt, wenn ich den nur ganz kurz erwähnen darf. Jetzt habe ich gute Nachwuchsspieler und Red Bull Salzburg zum Beispiel war jetzt wieder bei den Final Four der Youth League und so weiter. Aber wenn es dann darauf ankommt, wenn man sich dann die Aufstellungen ansieht, ohne da jetzt mit dem Finger drauf zeigen zu wollen, aber von einigen Top-Clubs in Österreich, wie viele Österreicher dann spielen, dann ist es hier wieder genau die Situation, man hat eine gute Nachwuchsarbeit, aber wenn man sich für die Champions League qualifizieren will, wenn man dort mitspielen will, dann müssten die eigenen Spieler so gut sein, die aber nicht wirklich die Chance bekommen, um gegen ausländische vermeintliche Teamspieler sich dort zu messen und besser zu sein. Und da, das ist dann eine ganz schwierige Situation, wo ich niemanden in Führungspositionen im österreichischen Clubfußball beneide. Man hat Druck von den Fans, von den Medien, von den Sponsoren, von der Öffentlichkeit, um zu performen, unter Anführungszeichen. Gleichzeitig sollte man Junge einbauen, was aber schwer möglich ist, weil der Druck enorm ist. Also auch da gibt es dann ein paar ein paar Situationen im Fußball, die man mit der Ratio allein, also mit der Vernunft nicht erklären kann, weil dann die Emotionalität wieder reinspielt und dann werden halt die Trainer entlassen und ich weiß nicht was alles. Also dann sind wir wieder bei den sogenannten eigenen Gesetzen des Fußballs.
Und da gibt es wahrscheinlich viele, ne?
Ja, genau, ja.
Ja, total spannend, wenn du das sagst. Und das ist, glaube ich, so diese Brücke zwischen, wie schaffst du unter Druck, würde ich fast sogar sagen, zu performen und die Leistung der Mannschaft, weil ich glaube, der mediale und gesellschaftliche Druck, der da ja aufgebaut wird, ist ja, glaube ich, gerade wie im Fußball extrem hoch, ne? Und auf der anderen Seite, so wie du sagst, eben, dass man eben die nationalen Leute einfach da auch gut fördert, das ist, glaube ich, ein richtig schwerer Spagat, den gut zu spielen, ne?
Genau so ist es. Und da jetzt nur als Beispiel, jetzt sind wir in der Endphase der Meisterschaften, auch jetzt in Österreich, eine sehr, sehr spannende Meisterschaft. Und wenn man sich vorstellt, wie du sagst, es ist natürlich Druck auf den Spielern. Und wenn das Stadion voll ist und jeder Zuschauer und auch vor den Fernsehgeräten, die haben alle eine Erwartungshaltung, der Spieler selber natürlich, der Trainer, das Umfeld. Aber der Spieler ist halt auch nur unter Anführungszeichen ein Mensch. Natürlich trainiert er das ganze Jahr, er trainiert die körperlichen Skills, er trainiert es mental, er ist es gewohnt, vor tausenden oder zigtausenden Leuten zu spielen, aber er ist ein Mensch und hat vielleicht auch irgendwo Sorgen im Umfeld oder was auch immer. Und da kommen wir schon aus meiner Sicht auf dieses Thema hin. Vor 2000 Jahren, damals im alten Rom, gab es das Thema Brot und Spiele. Und irgendwo ist es schon auch eine Überleitung aus meiner Sicht. Man sitzt da oben und hat eine Erwartungshaltung und die unten, die Armen, also Armen nicht wirklich, weil man sagt, die verdienen eh relativ gut und so weiter, ist ja alles okay. Die müssen jetzt performen. Und wenn es dann schief geht, dann sieht man halt auch Tränen bei den Superstars. Wenn jemand einen Elfmeter verschießt oder jetzt nicht ins Finale der Champions League einzieht, dann sind auch die zig Millionen teuren Stars Menschen, wo dann Tränen fließen und Enttäuschung da ist und die sitzen dann wie ein Häufchen Elend am Rasen. Also da schließt sich wieder der Kreis. Topstars, ja, aber am Ende des Tages sind wir alle Menschen und jeder hat so seinen menschlichen Zugang.
Und ich glaube, was wir vielleicht auch noch brauchen in unserer Gesellschaft, merkt ihr, es kann nicht einfach nur stetig bergauf gehen. Ne? Es ist immer Wellenbewegung. Nach Erfolg folgt auch irgendwann einmal eine Zeit von Misserfolg, egal wie lange diese Phasen andauern und dann geht es wieder bergauf, so dieses stetig lineare. Ne? Weil wenn jetzt wer Seriensieger ist, dann irgendwo wird es mal reißen, es wird nicht anders gehen. Und dieses Schwarz und Weiß, das, was da oft halt gezeichnet wird, finde ich persönlich oft sehr schade. Ich weiß nicht, wie es dir damit umgeht, ne? Sondern man sagt, das ist eigentlich das Spiel des Lebens, ne?
Absolut. Auch da hast du einen wirklich wertvollen Satz gesagt, da bin ich bei dir. Ich lege da noch einen drauf, wie du sagst, für mich gibt es einen großen Unterschied zwischen Optimum und Maximum. Wo ist das Maximum? Wenn wir vom Maximum aus meiner Sicht reden, dann gibt es irgendwo jemanden, der einen gewissen Preis bezahlt. Es gibt irgendwo eine Downside, wenn man irgendwo zu viel will und die Zitrone zu sehr auspresst, jetzt wenn man den Spieler hernimmt. Wenn man aber das Optimum nimmt mit, wie du sagst, Belastung, Erholung, dass man die Welle halbwegs ausgleicht. Und es ist normal, auch die größten Serien der größten Clubs sind irgendwann einmal gerissen. Und warum soll nicht einmal ein anderer gewinnen? Und dann kommt man wieder zurück, weil ich auch überzeugt bin, dass man sich einen gewissen Grad des Erfolges natürlich, aber auch des Glücks durch konsequentes, nachhaltiges, langfristiges Arbeiten schon irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes erarbeiten kann. Man kann ein Pech haben, der eine Ball geht an die Stange und springt zurück aufs Feld und der andere schießt ihn rein. Das kommt immer wieder vor, aber irgendwo auf eine gewisse Sicht gleicht sich ja so wie vieles im Leben aus und deswegen, wie gesagt, wir reden von der schönsten Nebensache der Welt, wo es um viel Geld geht, um viele Milliarden geht, aber trotzdem sollte es die schönste Nebensache der Welt bleiben.
Ja, Superman. Das, was mir jetzt noch auf der Zunge liegt, mein Lieber, ist, du bist ja seit vorgestern in dem Geschäft.
Ja.
Und da gibt es sicher jede Menge Geschichten und Wuchteln, um das auf gut Österreichisch zu formulieren. Und das, finde ich, sind ja immer in Wahrheit die wahren Goldnuggets und die wahren, wie soll man sagen, das ist ja das, was einen wirklich bereichert. Und wenn du sagst, so diese Geschichten im Hintergrund, was kann ich, was sagst, bist du deppert, haben die das wirklich gemacht damals? Entschuldigung, man möge mir jetzt gerade meinen Ton verzeihen, aber das ist ja das, was eigentlich die Würze in der Suppe und im Leben ist. Du hast das gerade gesagt, du bist mit sehr bekannten Leuten schon im Bett gegen unter Anführungszeichen. Und das, was waren denn für die wirklich so die bemerkenswertesten Situationen, skurrilsten oder auch schönsten, die du erleben hast dürfen?
Boah, wie viel Zeit haben wir noch?
Nein.
Also das Schöne an der damals guten, alten, schönen Zeit war, dass es wirklich die sozialen Medien, wie wir sie heute haben, nicht gegeben hat. Das ist wirklich, das ist ein Segen. Heutzutage dürfen sich die Herrschaften nicht irgendwo bewegen. Und wenn die Bayern-Spieler nach Ibiza fliegen werden, wird tagelang berichtet. Früher war das anders. Und da muss man ganz ehrlich sagen, es ist ja alles schon verjährt. Da hat schon den einen oder anderen Zirger gegeben. Das heißt, wenn man heute halt die Nacht zum Tag gemacht hat und dann um 6:30 aus der Queen Anne in Wien raus ist, schnell eine Dusche genommen hat, dann sind wir zur U16 Europameisterschaft nach Frankreich geflogen und so weiter. Also da gab es unzählige Geschichten. Oder, weil du sagst, im Bett ist auch eine Episode in meinem Buch, die heißt Im Bett mit Bruno Petze. Ganz, ganz harmlos, dass man da nicht irgendwo was Falsches denkt.
Der Bruno hat Jetzt bin ich gespannt, wie es aus der Nummer rauskommt.
Na, ganz gut. Der Titel ist natürlich sehr reißerisch, aber der Bruno Petze hat uns damals bei einem U18-Qualifikationsturnier, glaube ich, in Hallein einmal gespielt, besucht, hat das Spiel angeschaut und wir haben dann nicht wirklich keine zwei Gläser Rotwein getrunken. Der Bruno hat dann also nebenbei eine Zigarette geraucht, das hat er gern gemacht. Dann hat er gesagt, du Schul, jetzt fahre ich nicht mehr heim, es ist zwar Hall, Innsbruck war nicht so weit, aber hast schon ein Zimmer für mich. Und das war das Hotel ausgebucht. Da sage ich, Bruno, ist jetzt ganz blöd. Ich meine, ich war Doppelbett. Also nicht zwei Betten, sondern wirklich ein Doppelbett. Du kannst, wenn du magst, bei mir schlafen. Ja, ist eine gute Idee. Und dann, was aber jetzt die Pointe ist, ich sitze dann am Bett und es war die Übergangszeit und es war ein bisschen chilly, sage ich. Und ich bin auch der Frorener, wenn es um Schlafen geht. Und ich immer meinen Pyjama mit. Und ich sitze am Bett und schaue in meine Puma Sporttasche rein und denke mir, wenn ich jetzt den Pyjama anziehe, sagt der Bruno, ich bin ein Weichei. Jetzt habe ich es überlegt und während ich überlege, sagt der Bruno zu mir, du Schul, nur dass du weißt, ich habe mein Pyjama mit, nicht dass du glaubst, ich bin ein Weichei. Also das sind dann die Geschichten, wo ich heute noch Gänsehaut habe, mit einem der ganz, ganz großen Fußballspieler in Österreich sowas erleben zu dürfen oder Didi Constantini und so weiter. Oder kurz, um es abzuschließen, wenn wir beim Zirger sind, also ich war damals auch für die Betreuung der Gäste der Nationalmannschaften zuständig, bevor ich bei unserem Team war. Und da haben wir eben gespielt gegen Argentinien, damals mit Diego Maradona und also da habe ich Erlebnisse, die kann man wirklich nicht beschreiben. Oder auch nach dem Spiel, da haben wir gegen die Franzosen, die waren damals Welt- oder Europameister, die haben dann gesagt, schau, so auf die Art, wo können wir hingehen? So, naja, wir können zu einem Heirigen gehen und so weiter. Naja, und wo sind die Mädchen? So, die Mädchen sind eh da. Und dann, also dann ist man auch bei einem Zirger gelandet oder bei den, wie die Iren da waren, Wahnsinn. Da bin ich dann schon um 2:30 bin ins Bett gegangen, auf einmal ruft die Polizei an, Herr Bangl, wir haben da Ihre Nummer bekommen, da ist ein Ihre, der hat jetzt mit einer ein bisschen angeeckt, kann es nicht kommen. Jetzt bin ich dann um 3 wieder in das Lokal hin und dann haben wir dort geschlichtet, die haben sich dann umarmt und haben natürlich wieder Bruderschaft getrunken. Also Dinge, die kann man in der Kürze der Zeit jetzt nicht alle auf einen Punkt bringen, aber bin unglaublich dankbar dafür und vielleicht wirklich letzter Gedanke dazu, auch Begegnungen mit einem gewissen Didi Mateschitz waren für mich sowas von prägend, der mich dann so lange quasi bearbeitet hat. Wir haben da über die TV-Rechte bei ihm im Hangar 7 gesprochen. Na, Herr Bangl, wie kommen Sie jetzt nach Hause? Sag ich fahre mit dem Zug. Na, wollen Sie nicht mit meinem Alpha-Jet fliegen? Ich habe gar nicht gewusst, ich dachte, das ist ein Flieger, aber was das ist, sage ich, na, Herr Mateschitz, na, warum nicht? Na ja, der kostet Geld und der CO2-Ausstoß. Ich fahre mit dem Zug, ich habe meinen Laptop mit, ich kann arbeiten. Sie trauen ja noch nicht, sie fürchten sich. Sag ich, na, Herr Mateschitz, ich fürchte mich nur, dass meiner Familie irgendwann was zusteht, aber ansonsten fürchte ich mich vor gar nichts. Na, dann fliegen Sie mit meinem Alpha-Jet. Also ich bin dann auf Einladung von Herrn Mateschitz mit Alpha-Jet auf 2000 Meter Höhe von Salzburg in 32 Minuten nach Wien geflogen, über St. Pölten hat er also eine Drehung gemacht. Also auch diese Begegnungen mit einem der ganz, ganz großen Österreicher, den ich sehr, sehr bewundert habe, spielen da mit hinein. Wie gesagt, alles irgendwo in meinem Buch ansatzweise erwähnt.
Du hast jetzt gerade noch dein Buch erwähnt, nach diesen ganzen schönen Erinnerungen. Was hast du da konkret für ein Buch geschrieben? Um was geht's denn da?
Es heißt Mein Theater der Träume. Einerseits in Anlehnung an Old Trafford, Theater of Dreams, aber auch das, was ich erleben durfte, das ist und war wie ein Traum. Und es ist eine Art Biografie mit vielen Geschichten. Und am Ende gibt's noch ein paar Thesen, wo ich aufgrund von meiner Erfahrung eben die Milliardenverteilung im Profifußball quasi erläutert habe, wo ich meine, dass da einige Gefahren lauern, die man berücksichtigen muss, ob das jetzt die undemokratische Art ist oder eben die geschlossene Gesellschaft, die sich da innerhalb der Vereine herauskristallisiert. Die nationalen Ligen werden durch das viele Geld zerstört, weil die ein, zwei Clubs, die Champions League spielen, die kriegen ja Geld, die anderen kriegen viel zu wenig. Also da geht's auch um einige Themen. Wenn es dann das jemand interessiert, kann man sich auch da ein bisschen ein Bild machen. Aber sonst ist sehr biografisch mit vielen Geschichten. Und wie ein kleiner, 1,75, aber ein 20-jähriger junger Hack-Absolvent, dann durch die vier erwähnten Anrufe, und da schließt sich jetzt der Kreis, dann die große weite Welt des Fußballs gelangt, mit einigen Geschichten, wo man eben hinaus muss aus seiner Haut und dann auf die Bühne muss und performen muss. Und viele Leute sagen mir, die es gelesen haben, es ist sehr flüssig geschrieben, auch dank eines Profis. Der Markus Geisler hat mir da geholfen. Und ich schicke dir eins, habe ich dir schon versprochen. Du schickst mir deine Adresse. Ja.
Sehr, sehr gern, da freue ich mich drauf, mein Lieber. Du hast so viel schon erlebt, so viel gemacht, so viel bewegt. Finde ich ganz groß. Vor allem, ich finde es immer persönlich extrem spannend und bereichernd, mit absoluten Profis, aber diese Leisen quasi zu sprechen oder mich auszutauschen, das finde ich dieses Schöne, und das merkt man bei dir einfach, wo einfach so viel Erfahrung da ist. Das ist großes Kino. Und danke dir alleine dafür, die Bewegung, und dass da die lieben Menschen und uns zuhören noch dabei. Was für eine Vision hast du noch? Was möchtest du noch bewegen? Ich meine, du hast jetzt seit 5 Jahren dein eigenes Baby. Was treibt dich noch? Für was bremst du? Was möchtest du noch bewegen?
Also der Karl-Heinz Rummenigge, ein sehr lieber Freund von mir, ein unglaublich toller Mensch, war so nett und hat, er schreibt normal nie Vorworte, der hat bei mir das Vorwort geschrieben und unter anderem den Ausdruck mitgeprägt, ich sei eine Art Robin Hood des Fußballs, weil mein Herz immer verstärkt für die kleineren Vereine geschlagen hat, weil die halt weniger bekommen vom großen Kuchen. Also das wäre schon irgendwo noch ein Traum, da an welchen Stellen auch immer ein bisschen mitzuhelfen, dass eben die Verteilung etwas gerechter wird, dass die sogenannten Solidaritätszahlungen noch mehr werden. Ein Baby meiner kleinen Agentur, wie du gesagt hast, ist eben auch das Thema Nachhaltigkeit. Da haben wir auch viel zu tun im Sinne unserer Kinder und Kindeskinder. Frauenfußball ist wert, dass man ihn pflegt und entwickelt. Und sonst, wie gesagt, bei meinem kleinen Unternehmen habe ich so viele Partner, dass, wenn es um Sponsoring geht, um KI, um Crowdfunding, Beratung, auch sportlich, dass da sehr viele Ansätze gibt, wo ich einfach mithelfen will. Und wie gesagt, wenn ich bei Firmen-Events, was öfters der Fall ist, als Speaker, so wie ich dir jetzt vieles erzählen durfte, dann Vorträge halten darf, dann merke ich auch, dass da die Zuhörerschaft immer sehr, sehr interessiert ist, dass dann bis lang in die Nacht hinein oft geht bei einem Kaffee oder bei einem Glas Wein und wie war das und so weiter. Also ich fühle mich wirklich privilegiert, das alles erlebt haben zu dürfen und gebe es gern weiter und versuche halt wirklich fair zu sein, nachhaltig zu denken und zu helfen, wo man helfen kann.
Ja, total schön. Ich meine, das klingt, wenn du sagst, den Vorteil ist spannend, dass die Nachspielzeit dann doch etwas länger mal dauern kann, ne?
Kommt vor, genau, ja.
Unglaublich schön, lieber Georg. Große Freude, dass du da warst. Noch größere, dass du deine ganzen Erfahrungen, deine ganze Lebensgeschichte, was du da alles bewegt hast, geteilt hast und was so auch auf der Hinterbühne passiert ist. Super schön, super bereichernd. Danke dir.
Es war mir eine große Freude und wie gesagt, liebe Grüße an alle PLC-Mitglieder und alle, die es noch werden wollen, auch an den Gründer Alexander Schunkel und an die Tanja Hacker. Schön, bei euch dabei zu sein, und vielen Dank an dich, lieber Gerhard. Es war mir eine große Freude, du warst ein sehr inspirierender, motivierender Gesprächspartner. Vielen Dank.
Danke dir und danke für dieses schöne Schlusswort. In dem Sinne, ihr Lieben, das war der PLC-Podcast Leaders Learning mit Georg Pangl, der mich persönlich sehr, sehr begeistert hat. Bis zum nächsten Mal, euer Gerhard. Macht's gut. Ciao.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.